Der Blaue Talk. Der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Blaue Talk. Ja, wir haben die erste Folge DPOLG Mittelfranken aktuell das letzte Mal hinter uns gebracht und haben ganz viel Feedback von euch bekommen. Vielen Dank. Das meiste war wirklich durchwegs positiv. Der eine oder andere hat auch ein bisschen was Konstruktives an Kritik dagelassen. Das haben wir sehr gerne aufgegriffen, auch das eine oder andere heute schon umgesetzt. Und da gilt natürlich weiterhin, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann freuen wir uns da total drüber. Bei dem Überblick, wie denn so die Zahlen, die Downloadzahlen das letzte Mal waren bei der Podcast-Folge, bin ich darauf gestoßen, dass man uns echt auch in vielen Ländern hört. Mittlerweile in der Schweiz, in den USA, in Österreich und sogar neunmal in Indien. Das hat mich sehr überrascht. Ja, ansonsten ist heute Schmidi auch wieder mit dabei. Schmidi, wie geht's dir?
Passt schon, danke dir. Ja, servus auch von meiner Seite in die Runde. Indien, sagst du, haben uns welche zugehört, das finde ich ja krass. Also ich könnte mir vorstellen, dass schon der ein oder andere Deutsche außerhalb Bayerns Probleme hat, mich zu verstehen mit meinem Slang. Wie geht's da mit dem Inder? Ne? Also ganz interessant, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, was wollen wir uns heute ein bisschen anschauen? Auch in Mittelfranken, im schönen Mittelfranken, wie auch in der ersten Folge, ist die Zeit natürlich nicht stehen geblieben. Hat sich wieder einiges getan. Heute hören wir von einem Schamanen im Langen Anton, von Cyberkriminellen und rabiaten Räubern in Ansbach. Weiterhin wollen wir uns ein bisschen die Beamtengeschichten anschauen. Wir unterhalten uns über das Thema Homeoffice, da gibt es was Neues bei uns. Und hört, hört, die bayerische Polizei will pragmatischer werden. Auch ganz interessant.
Ja, da bin ich.
Auch noch ein bisschen unterhalten drüber.
Da bin ich doch mal gespannt.
Genau. Und ja, zum Schluss natürlich auch noch was zum Schmunzeln haben wir auch wieder mitgebracht.
Ah, ja, ja,
das ist nicht alles so ernst. Gott sei Dank.
Ja, mache ich heute mal den Einstieg mit der ersten Geschichte. Und zwar gab es in Erlangen einen 62-Jährigen, der sich selbst zum Schamanen ernannt hat, im Langen Johann. Langer Johann, nice to know vielleicht, das höchste Wohnhochhaus in Bayern steht in Erlangen.
In Erlangen, das wusste ich jetzt tatsächlich bis dahin noch nicht. Also scheinbar Erlangen, das Manhattan Frankens, wenn man so will, gell?
Kann man so sagen.
Wahnsinn.
Der Polizeieinsatz hat eigentlich stattgefunden, weil dort eine Durchsuchungsmaßnahme stattfinden sollte. Und zwar war man auf der Suche nach nicht zugelassenen Arzneimitteln, weil der Schamane nämlich aufgeladenes Wasser zu Heilzwecken angeboten hat. Ja, eigentlich, man könnte meinen, im ersten Aufschlag ein Routineeinsatz, aber das hat sich dann doch ein bisschen anders dargestellt, weil auf der Suche nach diesem Heilwasser sind die Kolleginnen und Kollegen auf insgesamt 5 Maschinenpistolen, 5 Sturmgewehre, 25 Langwaffen und weitere Kurzwaffen und 10.000 Schuss Munition gestoßen. Also zum Teil auch Kriegswaffen, die da mit dabei waren. Einige davon waren sogar geladen. Also für die Polizei kein typischer Einsatz, würde ich sagen. Und ja, fällt für die Polizei dann, ne, wenn man danach gar nicht sucht, aber es trotzdem findet, ein klassischer Zufallsfund.
Ja, krasse Sache, gell, wenn man das so hört. Also 10.000 Schuss Munition und diese Kriegswaffen, übel, was mich das irgendwie so erinnert hat, wie ich das gelesen habe zu Beginn. Das hat mir so ein bisschen an unsere traurige Geschichte 2016 in Georgensgmünd, der Polizistenmord von diesem Reichsbürger erinnert. Da war es ja auch bis dahin, was ja eigentlich so diese Reichsbürger, die hat man alle gekannt als Polizist, also auch von Verkehrskontrollen etc. Da wurde dann die Geschichte von der BRD GmbH etc. erzählt. Also man hat es immer ein bisschen belächelt, wobei natürlich in Georgensgmünd waren die Kollegen vom SEK, also da war, sollte nach Waffen durchsucht werden, das wurde schon mit einer Ernsthaftigkeit betrieben, aber so im ersten Aufschlag hat mich jetzt diese Geschichte dann erlangen, so ein bisschen daran erinnert, so schräge Vögel, ne? Und dann plötzlich haben die Waffen. Also das kann ja auch bitter ausgehen, wie wir damals leider erfahren mussten.
Ja klar, wenn man sich vorstellt, der benutzt die Waffen auch, die er hat, ja,
absolut.
Ist das sicher kein Spaß. Ja, vielleicht einfach zur Einordnung für euch da draußen, alle die keine Polizistinnen oder Polizisten sind, Kriegswaffen. Was sind Kriegswaffen? Was kann man sich darunter vorstellen? Gibt es in Deutschland das Kriegswaffenkontrollgesetz und dort in der Anlage eine sogenannte Waffenliste und da ist aufgeführt, was denn Kriegswaffen sind. Da fallen unter anderem Biowaffen drunter, also Insekten, Viren, Pilze. Chemische Waffen fallen darunter, darunter aber auch Flugkörper, Flugraketen zum Beispiel, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Kampffahrzeuge, also Panzer. Und unter Römisch 5. findet man die Rohrwaffen, also dann auch das, was jetzt hier gefunden worden ist, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Voll- und halbautomatische Gewehre. Und wenn man die Liste dann so weiter runtergeht, dann findet man irgendwann auch die Munition für solche Waffen. Auch die fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und wesentliche Bestandteile für solche Waffen, zum Beispiel Zielfernrohr oder solche Dinge, würden dann darunter fallen. Die sind in Deutschland grundsätzlich, ist das Herstellen und auch der Besitz von solchen Waffen verboten. Man bräuchte dafür eine Erlaubnis, die man als Privatperson aber natürlich nicht bekommt.
Ja, aus gutem Grund. Ne? Das ist letztendlich, wenn man so will, ja, Maschinen, Waffen, die nur für maximale Zerstörung und zur Tötung von Menschen entwickelt wurden. Also sowas hat man einfach nicht in der Wohnung. Ne?
Genau.
Und fragt man sich ja, warum, wie kommt er an diese Gegenstände? Okay. Ja, krasse Geschichte. Wie gesagt, zu Resümee kann man sagen, zunächst eine skurrile Meldung in der Zeitung. So ist es mir auch ein bisschen vorkommen. Erst in der Berichterstattung wurde das ein bisschen so suffisant berichtet. Aber dann hat man schon den Ernst der Lage auch in der Presse erkannt, in den weiteren Tagen dann. Ist eher so dann die Angst umgangen, auch von den Nachbarn. Ne? Wer war da neben uns gewohnt, war das eine tickende Zeitbombe. Also denke ich, eine ganz ernste Geschichte. Und Gott sei Dank ist letztendlich ist alles gut ausgegangen und nichts passiert. Ne? Und der gute Mann sitzt jetzt hinter Schloss und Riegel, da wo er zunächst auch mal hingehört, denke ich, mit den Umständen.
Ja. Absolut.
Unser nächster Fall, der führt uns ins World Wide Web. Und zwar haben wir da wirklich Positives zu berichten. Und zwar ist es da den Kollegen des KFD5, das ist das Kriminalfachdezernat 5 der Kripo in Nürnberg. Genauer waren es die Kollegen des Kommissariat 52, ist es eben gelungen, eine größere Gruppierung von Online-Betrügern dingfest zu machen und auch ja in Haft zu bringen. Ganz konkret haben es diese Männer geschafft, an die Verkaufshändlerkonten eines großen Online-Versandhandels zu gelangen und haben im Weiteren dann mutmaßliche Käufer dazu veranlasst, Kaufbeträge auf ein spanisches Konto zu überweisen für Elektroartikel etc. Insgesamt sprechen wir da von einem Bestellvolumen von 110 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Die Kollegen haben bislang 381 Geschädigte ermitteln können oder die sind namentlich bekannt, aber da muss man sagen, die Ermittlungen dauern an, die sind langwierig und zeitintensiv, also das werden mit Sicherheit noch viel mehr Geschädigte im Laufe der Ermittlungen zutage treten. Zusammengearbeitet haben die Kollegen der Kripo in Nürnberg in dem Fall mit der Zentralstelle für Cybercrime in Bayern sowie Kollegen aus Österreich und Tschechien. In dem Fall war das sogar eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Also da wurde mit großem Besteck rangegangen. Schöner Erfolg, muss man sagen, zeigt man auch wieder das Beispiel, dass auch europaweit die Polizei und Justizbehörden zusammenarbeiten können und dass es da auch mal Erfolge gibt in diesem wirklich, ja, diffizilen Deliktsbereich.
Mhm, auf jeden Fall. Schmidti, du hast jetzt die Zentralstelle Cybercrime Bayern, ZCB, angesprochen. Was muss man sich darunter vorstellen unter ZCB?
Ja, das ist letztendlich eine Spezialstaatsanwaltschaft oder die haben sich darauf spezialisiert, auf diesen Deliktsbereich Cybercrime. Die sind angesiedelt an die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg und die machen eben mit Schwerpunkt diese hochwertigen Cybercrime-Delikte. Diese Staatsanwälte dort werden speziell geschult, ermittlungstaktisch und auch technisch, was halt, ich sag mal, das Ganze mitbringt, dieses technische Verständnis und auch, wie diese Täter vorgehen. Also da versucht man letztendlich auf Augenhöhe mit diesen, professionellen Tätern zu kommen und ist auch der einzige Weg. Also da muss man absolut in dem Thema drin sein, um da auf Augenhöhe agieren zu können mit diesen Kriminellen, ja.
Jawohl. Ja, also ich glaube ja generell, dass der Deliktsbereich, der nimmt ja schon ganz schön zu. Ne? Also dieses, ich sage jetzt einfach mal so global, der Bereich Betrug im World Wide Web, im großen World Wide Web, wie du gesagt hast, im Vergleich zur realen Welt. Und ich glaube, das ist auch so ein Phänomenbereich, da weiß man gar nicht so genau, was an Dunkelziffer eigentlich, also was an Taten passiert, die wir gar nicht kennen, weil sie nicht zur Anzeige gebracht werden. Entweder weil die Schäden relativ gering sind oder weil möglicherweise diejenigen, die Opfer auch Scham verspüren und deswegen nicht zur Polizei kommen, zur Anzeigenerstattung. Und ich glaube, dass wir deswegen wahrscheinlich auch gut daran täten, da mit noch mehr Personal an dieses Phänomen ranzugehen. Oder wie siehst du es?
Ja, ich denke, da hat sich schon auch bei uns in den letzten Jahren schon viel getan. Wir haben ja da eben dieses Kriminalfachdezernat 5 bekommen. Das ist ja relativ neu bei der Polizei in Mittelfranken oder auch auf den Kriminalpolizeien auf der Fläche mit den K11. Aber auch da muss natürlich personell nachgerüstet werden, wie du schon sagst. Also dieser Deliktsbereich, das ist leider, wenn man so will, bei uns ein absoluter Wachstumsmarkt. Ist aber auch nicht verwunderlich. Letztendlich sprechen wir hier von Tätern weltweit, die vor Ort irgendwo im Ausland sitzen und hier bei uns Geschädigte generieren. Also die müssen ja nicht mehr physisch vor Ort sein. Das ist anders wie bei ja, den klassischen Deliktsbereichen, wie wir früher gehabt haben, die halt hier vor Ort handeln mussten. Hier sprechen wir jetzt von Datern weltweit. Und absoluter Wachstumsmarkt ist es leider, wird immer mehr. Es verlagert sich, denke ich, auch ein Stück weit, ne, von der Straße in dieses Virtuelle. Und da müssen wir auch personell natürlich mitgehen und dass wir da irgendwo auf Augenhöhe bleiben können.
Mhm. Wir haben ja auch als DPOG eine Kommission Kriminalpolizei, die da auch eine relativ klare Position dazu haben. Und zwar stellen die schon auch dar, dass wir ja viele andere Bundes- und Landesbehörden, also BKA, LKA, aber auch Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft eher eben personell stark aufgewertet haben und die einiges an Personal dazu bekommen haben, auch zum Teil umstrukturiert haben. Mhm. Und deren Position ist auf jeden Fall, dass wir das für die Polizei in Bayern auch noch erreichen müssen. Also, dass wir da einen erhöhten Personalbedarf haben und nochmal ein bisschen umstrukturieren müssen.
Ja, absolut. Sicht. Also, das ist notwendig. Ich habe mich auch mit einem Kollegen aus dem IT-Bereich unterhalten drüber. Der sagt auch, man könnte da noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen bei den Ermittlungen und dann auch natürlich viel mehr Beschuldigte oder Täter ermitteln. Aber es geht schlichtweg nicht, weil es wirklich richtige Massendelikte sind. Also die werden da überhäuft mit einer Vielzahl von Anzeigen. Es geht schlichtweg, ist es personell nicht stemmbar und das kann ich eben nur, dem kann ich nur entgegenwirken, wenn ich ja diesen Bereichen mehr Personal zuführe. Nur so ist es machbar und so ist die Situation aktuell. Ja. Also ich denke, die Kollegen machen, was geht, aber irgendwo sind dann halt Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Der Tag hat nur 24 Stunden.
Ja. Okay. Aber mal weg von den Erfolgen im Cyberbereich hin zu Erfolgen im Real Life. Und zwar haben auch Kollegen in Ansbach einen tollen Erfolg feiern können, Schmiddi. Mhm. Und zwar ging es um rabiate Raubüberfälle, die im Dezember 24 und Januar 25 in Ansbach auf eine DM-Filiale und eine H&M-Filiale verübt worden sind. Da ist daraufhin eine Ermittlungskommission namens Eco Hülse gegründet worden und da war irgendwie schnell klar, zwischen den beiden Taten, die ich jetzt gerade geschildert habe, da muss es irgendwie einen Zusammenhang geben. Die Örtlichkeit Ansbach natürlich. Und man hat festgestellt, dass in beiden Fällen die Täter Sturmhauben auf hatten und am Anfang einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben haben, bevor sie dann ihre Forderung nach Geld geäußert haben. Man muss sagen, generell ist der Schaden ja relativ gering geblieben. Aber für die Verkäuferinnen und Verkäuferinnen im letzten Fall hat die Verkäuferin einen Hieb mit einem Schlagstock auf den Kopf bekommen. Die Folgen, die für die Opfer dort vor Ort bleiben, sind ja trotzdem
relativ hoch. Ja, die sind massiv und immens. Man muss sich vorstellen, du weißt ja nicht, was passiert jetzt da mit mir. Also da haben die Verkäuferinnen oder Leute, die anwesend sind in den Läden, die haben letztendlich Todesangst. Anders kann man das ja nicht ausdrücken. Und da gibt es Menschen, die knabbern an so einem Ereignis ihr Leben lang. Also das sind so diese immateriellen Schäden, die da können da massiv sein. Mhm. Auch volkswirtschaftlich, ne? Wenn man da sagt, ein Leben lang braucht man da psychologische Behandlung. Also das ist schon massiv, was dadurch zwei solche brutalen Taten eigentlich verursacht werden kann. Mhm. Also das muss man da Blickwinkel haben.
Ja. Umso wichtiger auch tatsächlich, dass jetzt die Täter gefasst werden konnten. Das ist zumindest auch ein Stein in der Bewältigung von solchen Situationen. Ja, der Ermittlungserfolg, muss man auch sagen, ne, der liegt nicht ganz alleine bei der Kriminalpolizei in Ansbach, sondern hat wirklich durch die gute Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und Polizeiinspektion in Ansbach durch den szenekundigen Jugendbeamten dort hervorragend funktioniert. Und das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Am Anfang konnte der Täterkreis auf ungefähr 50 Personen eingegrenzt werden und dann später durch die Auswertung von Mobiltelefonen und dann dort auch Spuren auf den Mobiltelefonen hat es dann auch zu einem Geständnis von dem Tatverdächtigen geführt und dann am Ende auch zu dem Ermittlungserfolg.
Ja, also ich bin ja noch ein bisschen dran an dem Thema. Das war ja meine vorherige Dienststelle, sogar der Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Muss sagen, Hut ab, also das haben sie wirklich klasse ermittelt, das war akribische Ermittlungsarbeit, klassische Ermittlungsarbeit, erstmal diesen Personenkreis einzugrenzen und dann hier, peu à peu weiter sich davor zu arbeiten, also wirklich gut gelaufen, super, man muss auch sehen, natürlich der Druck, der da auf diesem Sachbearbeiter lastet, das ist immens, das kann man sich nicht vorstellen, wir sind in Ansbach, Kleinstadt letztendlich, und dann so ein brutaler Fall, der dann im Dezember dann ist, ne? Schussabgabe und dann mit Sturmhaube so eine DM-Filiale überfallen, das sorgt für Aufsehen, natürlich auch in der örtlichen Presseberichterstattung, auch politisch kommt dann teilweise, denke ich, Druck, wenn man dann nicht sofort bei Fuß einen Täter präsentieren kann. Und dann kommt es natürlich in dem Fall, ist der Jahreswechsel, da wurde komplett voll weitergearbeitet, gleich nach Jahreswechsel der zweite Fall wo klar jeder gesehen hat, klar, das sind dieselben Täter, jetzt hast du schon einen zweiten Fall und dann wird dieser Druck nochmal immenser. Also das ist schon massiv, aber ich weiß auch, wie es dann in so einem Fall ist, wenn dann eine ECO gegründet wird. Das nimmt dir dann als Sachbearbeiter erstmal diesen ganzen Druck ein bisschen weg. Das Ganze wird ein wenig strukturiert, wird aufgeteilt und so war es ja in dem Fall. Und letztendlich hat den Kollegen in Ansbach ja, der Erfolg absolut recht gegeben. Mhm. Ja, Hut ab, war gut, gut ermittelt, muss man echt sagen. Genau, gehen wir wieder weg von den rabiaten Räubern, ein bisschen zum angenehmeren Thema, vielleicht ein bisschen trockener. Kommen wir ein bisschen zu den Beamtenthemen, Flo. Da gibt es auch was Neues bei uns. Und zwar im Bereich Homeoffice hat sich was getan. Da sind zukünftig bei der Bayerischen Polizei 2 Tage pro Woche möglich. Homeoffice ist ein Thema bei uns, Flo. Ich merke da immer wieder, da werden ganz viele Begrifflichkeiten durcheinander geworfen. Kannst du mal ganz kurz ein bisschen Klarheit in diesen Bereich bringen und das mal kurz und knapp darstellen, was es da also gibt?
Ich versuch's mal. Also klar, also unter Homeoffice, glaube ich, hat man normalerweise den ersten Gedanken eigentlich das, was bei uns unter Wohn- und Telearbeit fällt, also einen fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause mit fest installiertem PC und der ganzen Büroinfrastruktur. Dieser Arbeitsplatz, der muss auch den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Also das ist dann so ein fest eingetragener Arbeitsplatz. Dem folgend gibt es auch noch den Begriff Flexitag bei uns, also das gelegentliche Arbeiten von zu Hause. Der Flexitag unterscheidet sich vom Wohn- und Telearbeitsplatz dahingehend, dass es einen bestimmten Anlass normalerweise braucht, also das heißt, der Postbote kommt oder und man will ein Paket entgegennehmen oder es kommt der Kaminkehrer und man muss mal kurz die Tür aufmachen, ne, und unterbricht dafür kurz die Arbeitszeit und statt, dass man sich dann nicht frei oder Urlaub nehmen muss, kann man den Flexitag zu Hause nehmen und dann von zu Hause aus arbeiten.
Der Flexitag bei uns ist ja, im Beamtendeutsch hat eben alles nochmal einen trockenen Namen, das ist ja dann dieses gelegentliche Arbeiten von zu Hause, der GA, wie es die Kollegen immer nennen, dass man da, also der ist gleich Flexitag.
Genau, und das ist jetzt auch der Tag, der ausgeweitet worden ist, das gab es bisher einmal in der Woche die Möglichkeit und die gibt es mittlerweile zweimal. Und was mir noch, was neu mit dazugekommen ist, ist das mobile Arbeiten. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man auf dem Beifahrersitz des Autos arbeitet, sondern das bedeutet einfach nur, dass man weder im festen Wohn- und Telearbeitsplatz, am festen Wohn- und Telearbeitsplatz arbeitet und auch nicht im Büro in der Arbeitsstätte, sondern halt möglicherweise an einer dritten Örtlichkeit. Das kann zum Beispiel einfach die Wohnung der Freundin sein oder solche Dinge, die halt auch geeignet sind.
Oder am Stammtisch.
Vernünftig zu arbeiten, ja, oder am Stammtisch.
Natürlich nicht.
Ja, Schmidti, bei dem Thema Homeoffice wollen wir mal einen Blick drauf werfen, für und wider von Homeoffice, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob es gut ist oder schlecht ist. Einfach mal so, was spricht dafür, was spricht dagegen?
Ja, was spricht dafür? Man, letztendlich muss ich sagen, ich finde es jetzt mal grundsätzlich positiv. Ist ja auch eine jahrelange Forderung der Gewerkschaft, der DBG gewesen. Offensichtlich hat da unsere Arbeit Früchte getragen, dass man jetzt prinzipiell mal die Möglichkeit überhaupt hat, das an 2 Tagen in der Woche zu machen. Ja, das ist schon mal das Positive, das ich da sehe. Natürlich muss es auch immer passen im Einzelfall. Ne? Ich denke, du kannst dir vorstellen, im Streifendienst ist es natürlich schwieriger vermutlich, ne, dieses Homeoffice im Dienst zu verrichten, wie jetzt vielleicht bei der Kriminalpolizei, wo eher dann diese Büroarbeit im Vordergrund steht, wo man sagt, das kann man jetzt genauso gut von zu Hause auch machen.
Ja, also ich glaube schon auch, dass wichtig ist, den Fokus auf den Dienstbetrieb im ersten Schritt mal zu haben und der muss natürlich gewährleistet sein. Also genau wie du sagst, ich kann natürlich niemanden, der eigentlich Streife fährt, ins feste Homeoffice schicken, das funktioniert halt nicht. Im zweiten Schritt, glaube ich, müssen natürlich auch die persönlichen Voraussetzungen von demjenigen passen, der im Homeoffice, also in Wohn- und Telearbeit arbeiten möchte regelmäßig, weil natürlich irgendwie auch ein Vertrauensverhältnis da sein muss zwischen Vorgesetzten und den Beschäftigten und die Arbeitsquantität und Qualität, also die Güte am Ende ja auch irgendwie passen muss.
Ja, ich sehe das aber entspannt. Letztendlich ist das Sache vom Vorgesetzten, der muss das im Blick behalten. Und wenn es eben nicht läuft oder nicht passt, dann muss er eingreifen, dann gibt es das halt weniger. Dann funktioniert es halt nicht. Und wenn es funktioniert, was spricht dann prinzipiell dagegen? Mhm. Also von daher finde ich es jetzt erstmal grundsätzlich positiv.
Ja. Muss man sagen. Also ich würde sogar sagen, es ist schon fast alternativlos, weil wir ja schon als Arbeitgeber auch attraktiv bleiben wollen. Ne? für diejenigen, die vielleicht irgendwann mal Polizei im Hinterkopf haben, als Berufswahl. Und gerade in der jetzt nachfolgenden Generation spielt ja flexible Einbringung der Arbeitszeit schon auch eine große Rolle bei der Entscheidung für die Berufswahl.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, haben wir in dem Podcast schon mal Generation Z, wird es auch ein bisschen so angerissen, ne? So diese neue Generation. Also ich denke, da müssen wir einfach mit der Zeit gehen und auch als moderner Arbeitgeber dem ganzen Schritt halten. Also von daher ist die Entwicklung, denke ich, grundsätzlich absolut positiv zu sehen.
Ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem Schmidi, weil du gesagt hast, naja, das ist dann einfach die Sache auch des Vorgesetzten, das muss der im Blick haben. Würde ich 1:1 so unterschreiben. Ich glaube nur auch, dass es schon eine höhere Qualität an Führung einfach braucht, einen anderen Anspruch an Führung, jemanden auf Distanz zu führen, der dann zu Hause sitzt, oder im Vergleich dazu das Führen im Büro nebenan, wo ich jederzeit einfach irgendwie 5 Schritte gehe ins nächste Büro und derjenige ist für mich ansprechbar. Das ist eine andere Art und Weise des Führens. Ist eine neue Herausforderung für die Führungskräfte, aber keine, die man nicht meistern könnte.
Absolut, ist machbar. Und es zeigt es ja auch, ne? Es wird ja bei uns, ja, ich sag mal, täglich gelebt und funktioniert ja, muss man sagen.
Ja, genau. Ja.
Genau. Das ist aber nicht das einzig Neue, was es gibt im Beamtenbereich. Was ganz Neues ist jetzt, es gibt neue Beurteilungskriterien bei uns, bei der Bayerischen Polizei. Und zwar möchte man da lösungsorientiertes und pragmatisches Arbeiten beurteilen und bewerten, letztendlich auch belohnen und auch inwieweit der Beamte bestehende Beurteilungs- und Ermessensspielräume ausschöpfen kann. Mhm. Letztendlich soll damit der Pragmatismus gefördert werden. Finde ich ganz interessant, prinzipiell. Hört sich das erstmal gut an? Wie siehst du es, Flo?
Ja, also ich würde sagen, genau, das hört sich gut an. Gucken wir mal, was am Ende dabei rumkommt, wie es so schön heißt. Grundsätzlich ist es ja so, wen das interessiert und wer das nicht so genau weiß, wie Beurteilungen bei der Bayerischen Polizei zustande kommen, auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, hört da gerne mal rein. Wir wissen ja auch, ne, dass es eine Reihung gibt, eine Leistungsreihung in der Dienststelle, dann gibt es eine entsprechende Quote und die wird dann über diese Leistungsreihung gelegt und dann ist klar, was für ein Beurteilungsprädikat kommt bei dem Beamten XY am Ende raus. Und die einzelnen Beurteilungspunkte der Einzelmerkmale in der Beurteilung werden entsprechend angepasst, in Anführungszeichen, sodass dann der Endwert auch stimmt. Das heißt, man kann jetzt natürlich nur bedingt auch in der Beurteilung in den Einzelmerkmalen was rauslesen und was positives, pragmatisches Verhalten belohnen und was anderes eher schlechter beurteilen. Aber ich bin da schon auch dabei, es hat halt grundsätzlich einfach auch mal Signalwirkung. Also es zeigt zumindest nach außen hin, dass es dem Dienstherrn wichtig ist, ein solches Verhalten bei den Beamten zu fördern.
Genau, ich denke, kurz mittelfristig wird es jetzt, da sind wir uns einig, wird sich nicht viel ändern, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Bereitschaftspolizei die Ausbildung mit einfließen lasse und diese Fähigkeiten frühzeitig schon fördere bei den Kollegen, ich denke vielleicht auf lange Sicht, kann sich da schon was zum Positiven entwickeln. Und ist auf alle Fälle ist es schon mal der Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es jetzt vielleicht aktuell nur ein Signal ist.
Und vielleicht ergänzend einfach auch, wer mit dem Thema Beurteilung ein bisschen näher befasst ist, das sind keine sogenannten Superkriterien, also es sind keine doppelt gewichteten Einzelmerkmale, denen eine besondere Bedeutung innerhalb der Beurteilung zukommt, sondern es sind normal gewichtete, wenn man so will, einfach gewichtete Einzelmerkmale. Also nur das einfach zur Ergänzung, wer sowieso in dem Thema ein bisschen drin ist.
Okay. Genau, jetzt aber wieder weg von den trockenen Beamtenthemen hin zu unserer Schmunzlecke. Gott sei Dank sind auch ein paar Dinge vorgefallen, die einen ein bisschen schmunzeln lassen. Und es ist nicht immer alles ganz so ernst. Das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf. Flo, da hat die Kollegen einen Fall auf einen Friedhof geführt. Vielleicht hast du das zum Schmunzeln, aber erzähl mal.
Ja, da haben sie Oma in Nürnberg um 17 Uhr am Friedhof eingesperrt, die dann nicht mehr rausgekommen ist. Das ist, also... Genau, die war mit ihren Einkaufstüten im Friedhof in Nürnberg um 17 Uhr und hat dann festgestellt, nachdem es noch reingekommen ist, auf der einen Seite raus, auf der anderen kommt sie nimmer. Und dann auf der einen, auf der sie reingekommen ist, ist auch nimmer rausgekommen. Das hat dann zu einem Polizeieinsatz geführt mit Mordsaufschau, mit Feuerwehr, Rotkreuz und Polizei. Und am Ende hat man es ganz pragmatisch gelöst, weil die Dame noch recht rüstig war und hat eine Leiter angelehnt. Die Dame ist über die Leiter, also erstmal die Einkaufstüten drüber gehoben und dann ist die Dame über die Leiter dann nach außen über die Friedhofsmauer geklettert und war dann wieder im Freien.
Ja, Feuerwehr, Polizei am Friedhof, könnten wir vorstellen, eine riesen Aufschau, dass da vor Ort war. Mhm. Denkst du, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Was ich auch ganz interessant fand, in Nürnberg, gell, 17 Uhr werden da die Friedhöfe zugesperrt. Flo, wo wir zwei herkommen, vom Land, da ist es, da waren ja die Häuser nicht richtig versperrt.
Bei uns ist halt die Welt noch in Ordnung, Schmidti.
Ja, mutmaßlich, ja, so sieht es wohl aus. Genau, ich habe dann noch einen Verkehrsteilnehmer, der sich daneben benommen hat. Haben wir auch letzte Folge schon gehabt. Diesmal war es so, da hat ein Fahrzeugführer einen Blitzer als Abzocke und Schikane empfunden. Das Ganze war in Zirndorf. Er hat sich dann so über diese Verkehrsmaßnahme geärgert, dass er diesen Blitzer dem Gerät einen Mittelfinger gezeigt hat. Er hat dann auch angegeben, dass er nur das Messgerät beleidigen wollte und nicht den Polizisten, der das Bild aber live angezeigt bekam. Und aufgrund dessen wurde es vermutlich dann auch eine Beleidigung. Auf alle Fälle war es eine teure Sache für den Verkehrsteilnehmer. Mhm. Er hat einen Strafbefehl über 1.500 Euro bekommen. Der ist mittlerweile auch schon rechtskräftig, so wie es zu lesen war. Und die Führerscheinstelle wird auch noch informiert, ob er grundsätzlich charakterlich geeignet ist fürs Führen von Fahrzeugen. Also sprich, der könnte tatsächlich so komplett noch seinen Führerschein verlieren, wenn der in diese Überprüfung negativ verläuft. Ja, also ich denke mal, das hat sich für den guten Mann gelohnt. Der wird sich das zweimal überlegen. Seine Geschwindigkeitsüberschreitung, die war im Übrigen nur 17 km/h. Also das wäre alles halb so wild gewesen. Mhm. Ja, teurer Spaß, kann man sagen.
Hat ihm eigentlich schon mal jemand gesagt, dass am 9.4. Bei uns Blitzermarathon ist, dass es vielleicht geschickt wäre, dass der würde da zu Hause bleiben, das könnte uns zu weniger teurer Tag führen. Das
könnte sein Horrortag werden, ne? Mhm. Also 9.4. guter Mann, bleibst zu Hause.
Ja. Ist vielleicht günstiger am Ende. Ja, Schmidti, dann sind wir mit unserer zweiten Folge am Ende angekommen. Ich darf euch da draußen sagen, vielen Dank fürs Zuhören. So wie ich es eingangs schon gesagt habe, gebt uns gerne, wenn ihr wollt, weiterhin Feedback, gerne Konstruktives an podcast@dpolg-mittelfranken.de. Und wer den Schmidti noch nicht gehört hat oder gesehen hat, auf Insta hat er sich jetzt vorgestellt, ganz authentisch in den Weinbergen. Wen das interessiert, der schaut gerne mal auf Insta vorbei und gebt dem Post auch gerne noch ein Like. Ansonsten ja, freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr auch da mal einen Daumen hoch da lasst. Und dann bleibt mir nur zu sagen, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Macht's gut, ciao.
Jo, macht's gut, ciao, bis dann.
Das war der Blaue Talk, eine Produktion der DPOLG Mittelfranken.